Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tja, ich bin jetzt auf den Montag gewechselt. Bisher war ich ja am Dienstag dran. Aber es sind einfach dienstliche Dinge, die mich jetzt gezwungen haben, hier auf diesen Tag zu gehen. Aber ich denke, das wird kein Problem für euch. Euch macht es sicher auf jeden Fall Spaß, mir zuzuhören. Und natürlich auch meinen Gästen. Und heute haben wir den Ingmar Sommerfeld hier. Hallo.
Hallo.
Und es geht heute um das Thema Functional Training. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir gleich. So, erstmal Herr Sommerfeld, ganz herzlich willkommen, habe ich ja schon gesagt. Also wir beginnen aber wie immer bei mir mit einer Vorstellungsrunde, gern auch ausführlich.
Mein Name ist Ingmar Sommerfeld. Ich bin 22 Jahre alt, habe nach meinem Abitur in München Sportwissenschaften studiert, habe neben meinem Studium ein paar Trainerlizenzen sozusagen gemacht und bin immer mehr vom klassischen Fitnessstudio ins Functional Training gekommen und habe dann dort diverse Fortbildungen besucht, in München in verschiedenen Studios gearbeitet, habe im Endeffekt die ganze Fitnesswelt gesehen und dann Anfang diesen Jahres den Entschluss gefasst, diesen Trend muss ich in meine Heimatstadt mehr oder weniger bringen und bin dann aus München zurückgekommen nach Ulm und habe jetzt zum 1.6. hier ein Studio rein für funktionelles Training eröffnet.
Gehen wir mal so ein bisschen in Ihre Vergangenheit, sogar in Ihre Kindheit ein bisschen zurück. Also wenn Sie Sport oder Sportwissenschaften studieren, das heißt, Sie haben eigentlich immer schon etwas mit Sport am Hut gehabt. Erzählen Sie doch einfach mal so ein bisschen was.
Genau, ja, also ich war schon von Kindheit an sportlich. Meine Eltern haben mich in die verschiedensten Sachen reingesteckt. Ich war beim Mutter-Kind-Turnen, hat es angefangen. Dann war ich im Schwimmverein, habe Taekwondo gemacht, habe Tischtennis gespielt, war im Endeffekt irgendwann dann beim Fußball gelandet, wo ich recht lange war. Und na klar, mit der Pubertät kommt dann irgendwann so der Blick auf den eigenen Körper, wo man dann vor den anderen gut aussehen möchte. Und dann kam immer mehr und mehr das Fitnesstraining dazu. Und während dem Studium habe ich dann mehr oder weniger meine Grenzen aufgezeigt bekommen, was Beweglichkeit und so weiter angeht. Und dann kam mehr oder weniger das Functional Training in mein Blickfeld.
Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen was zum Thema Sportwissenschaften. Wie ist es denn da? Da muss man, also irgendwas ist halt mit meinem Husten, aber vielleicht ist das auch eine Frage der Bewegung. Meine ich jetzt nicht ironisch, könnte ja auch sein, dass da auch irgendwas verkrampft ist. Aber muss man da eigentlich auch eine Aufnahmeprüfung machen? Also ich weiß es zum Beispiel, wenn Leute Lehramtssport studieren, dann müssen sie irgendeine Aufnahmeprüfung machen. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen? Oder wie ist es da bei Sportwissenschaften?
Genau, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass fast jeder Studiengang Sportwissenschaften in Deutschland eine gewisse Zulassungsbeschränkung hat. Man muss einen Sporttest bestehen. Und wie gesagt, erst wenn man den bestanden hat, darf man studieren. Bei mir war es ehrlich gesagt ein klein wenig anders. Ich habe mir damals, als ich mein Abitur gemacht habe, gesagt, okay, ich mache mir erst über meine Zukunft Gedanken, wenn ich mein Abitur in den Händen halte. Das war dann irgendwann im Juni soweit und dann habe ich mal eben gesucht, was möchte ich studieren, bin dann auf Sport gekommen und dann verschiedene Sportstudiengänge praktisch angeguckt Und dort habe ich dann festgestellt, die Anmeldefrist für die meisten Sporttests war im Mai schon vorbei. Und ja, dann auf der Suche bin ich dann irgendwann auf den Studiengang gestoßen, den ich dann tatsächlich auch angetreten habe. Der war in München, der heißt ganz ausgesprochen wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Und da gab es keinen Aufnahmetest, zumindest keinen sportlichen, da musste man in ein Vorgespräch. Der Studiengang ist insgesamt etwas wissenschaftlicher angelegt als die meisten anderen Studiengänge in Deutschland, die dann mehr auf das Praktische gehen. Und deswegen hat man da jetzt keinen Sporttest gebraucht.
Aber das hört sich jetzt ganz interessant an, also wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Was sind denn das für Teilthemen? Also ihr könnt mir durchaus vorstellen, da gehört auch eine ganze Menge Physik dazu.
Ja, mehr oder weniger. Also Physik kommt dann natürlich im Studium in Form von Biomechanik mit rein. Ansonsten, die Themen gehen wirklich ganz breit durchs ganze Sportfeld, was es so gibt. Es fängt mit Anatomie an, dann die klassischen Grundlagen aus Biologie, Physiologie, Chemie. Das sind so mehr oder weniger die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und dann kommt auch noch eine ganze Menge Psychologie, Pädagogik. Wie geht man mit Leuten im Sport um? Wie schaffen wir es, die immer wieder zu motivieren? Aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Kommunikationswissenschaften, Medien, weil ja auch der Sportjournalismus ein ganz, ganz großes Thema in Deutschland ist.
Was ist denn eigentlich dann das Ziel dieses Studiums? Also welches Berufsziel? Ich meine, eine Sache wäre jetzt natürlich der Sportjournalismus. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich da eine ganze Menge über die wissenschaftlichen Grundlagen weiß, kann ich ja vielleicht das eine oder andere doch ein bisschen anders darstellen. Also auch jetzt mal weniger von irgendwelchen, jetzt ist noch schneller oder sonst was, sondern auch vielleicht von gesellschaftspolitischen Sichtweisen aus.
Ja, also wie der Studiengang schon sagt, wissenschaftliche Grundlagen, geht es erstmal darum, eine breite Basis zu schaffen. Welche Bereiche gibt es denn alles im Sport? Von Semester zu Semester fängt man an, im Studium sich immer mehr und mehr zu spezialisieren, bis sich im Endeffekt die Kernthemen für einen selber herauskristallisieren, und dann gehen die einen mehr so in die PR-Richtung, und ich zum Beispiel bin dann mehr so in dieses Gesundheitssportwesen gegangen. Und dieses Studium bietet, wie gesagt, eine gewisse Grundlage und fordert danach natürlich noch eine Spezialisierung, die dann entweder durch ein weiteres Studium, eine Ausbildung, Zusatzlehrgänge und so weiter vertieft werden kann. Und so geht dann eben jeder seinen ganz persönlichen Weg.
Und das war also jetzt diese ganze, Trainingsgeschichte, so nenne ich es jetzt mal ganz verkürzt, oder Fitness, was man auch immer nennen will. Wir wollen das ja nachher so ein bisschen zum üblichen Fitnesstraining mal abgrenzen. Das war dann so Ihr Ding?
Das war genau mein Ding, ja. Ich habe festgestellt, dass, wie gesagt, dass Gesundheit mehr ist als nur sich irgendwie bewegen und irgendwas zu essen, sondern dass es da einfach viel, viel dahinter steckt. Und dass viele Menschen das selber gar nicht wissen, und ich habe mir dann eben mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht, den Leuten dabei zu helfen, wieder auf den mehr oder weniger richtigen Pfad zu kommen.
Functional Training, das ist das Thema unserer heutigen Plattform, und bei uns zu Gast Ingmar Sommerfeld. Vor der Musik haben wir uns über sein Studium unterhalten, wissenschaftliche Grundlagen des Sports. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist immer so schwierig, solche doch etwas komplexen Begriffe richtig wiederzugeben. Aber er hat genickt, das stimmt also. Ja, also Sie haben sich dann spezialisiert, und erstmal so eine kleine Frage zu dem Studium allgemein. Ist das so ein Bachelor-Master-Studium? Wie war das oder wie ist das?
Also das Studium an sich ist ein reines Bachelor-Studium. Natürlich gibt es verschiedene Master-Studiengänge in Deutschland, die darauf aufbauen, die dann eben, wie gesagt, in verschiedene Richtungen gehen, zum Beispiel Management, PR und so weiter. Nur ich habe für mich festgestellt, dass wissenschaftliches Arbeiten in dem Sinne von der Theorie her nur von der Theorie für mich nichts ist. Ich brauche immer ein bisschen Praxis dazu, und deswegen bin ich dann mehr oder weniger meinen Weg gegangen und habe nicht weiter studiert.
Aber eine Bachelorarbeit mussten Sie ja machen. Was war das Thema?
Ja, natürlich. Also für das Studium brauchen wir natürlich immer eine Bachelorarbeit. Das Thema meiner Bachelorarbeit war eine Untersuchung zur Ausdauerleistungsfähigkeit von Kindern im Alter von 11 bis 13 Jahren.
Es interessiert mich jetzt natürlich das Ergebnis. War das ermutigend? War es erschreckend? Wie war's?
Also das war keine Zusammenhangsstudie, es war ein Teil einer sehr großen Studie.
Ach so.
Im Endeffekt ging es am Anfang darum, das war vom Lehrstuhl organisiert. Die haben vor 4 Jahren das erste Mal eine Gruppe von Kindern getestet in verschiedenen Grundschulen. Und jetzt eben nach diesen 4 Jahren waren es, glaube ich, haben sie die Kinder wieder gesucht und dann einfach erneut getestet und haben dann mehr oder weniger verglichen, wie war das da. Und mein Thema war dann eben nur die Ausdauerleistungsfähigkeit zum Stand jetzt. Und hier kann ich für mich sagen, dass es mich mehr oder weniger das Ergebnis schon überrascht hat, weil die Ausdauer tatsächlich gut war. Mhm. Welche Gründe das hat, das muss man natürlich auch immer diskutieren, weil die Untersuchung war natürlich für Kinder freiwillig und wenn jemand unsportlich ist, geht er natürlich nicht unbedingt freiwillig zu einem sportlichen Test und vielleicht war das Ergebnis dann mehr oder weniger verfälscht positiv. Deswegen kann man da jetzt keine so ganz genauen Aussagen dazu sagen.
Ja. War das im Umfeld einer Schule oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, man muss ja irgendwie an die Kinder kommen, also vielmehr in dem Fall, weil es ja Minderjährige sind, an die Eltern.
Ja.
Wissen Sie, wie das abgelaufen ist?
Ja, genau. Also wir haben mehr oder weniger die ganzen Daten ja gesammelt gehabt von den ersten Testungen und haben dann die Kinder in ihren neuen Schulen, weil das war am Anfang natürlich eine Grundschule und jetzt haben sich die Kinder verteilt auf Gymnasium, Realschule und so weiter. Und ein paar Kinder sind weggezogen und es war natürlich eine ganz große Arbeit, die Kinder wieder zu treffen. Und dann hat man in der Schule den Kindern gesagt, dass wir zu den und den Zeiten das eben wieder anbieten, dass sie da gerne vorbeikommen können. Und dann haben wir uns wieder in den ehemaligen Grundschulen mit den Kindern getroffen und dann mehr oder weniger da eben die Kinder durchgetestet.
Ja, ich bin immer ein furchtbar neugieriger Mensch, auch wenn es jetzt nicht unbedingt direkt zum Thema gehört. Was war denn, sage ich, das soziale Umfeld dieser Grundschule? Ich meine, es gibt ja verschiedene Bezirke und ja, Vorurteil hin oder her. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es in eher ja, ländlich geprägten Bezirken vielleicht so ein bisschen mit der Fitness weiter her ist als in irgendwelchen kritischen ja, sozialen Umfeld, wo, sagen wir mal, auch die Eltern als Negativvorbild nur vor der Glotze rumhängen. Wissen Sie, was das für eine Grundschule war?
Ja, also das waren ganz, ganz viele Grundschulen.
Ach, viele.
Ich habe im Endeffekt einen Datenpool gehabt von, glaube ich, 800 Kindern. Das waren einen ganzen Monat, waren wir da fast täglich unterwegs und
ach
haben
so,
die Kinder getestet.
So viele? Ach, okay, gut.
Dann. Und dann war wirklich alles dabei. Wir waren am Rande von Österreich, über zentral in der Stadt München und dann auch mehr Richtung Ingolstadt unterwegs. Also das war im Endeffekt jedes Setting, was es so gibt.
Ah ja, getestet. Gut, okay, dann sehe ich das jetzt richtig. Dann war da also auch vom sozialen Umfeld her so ein guter Querschnitt dann da.
Wir haben, ja,
bei 800.
Wir haben uns bemüht darum, ja.
Gut, und wie ging es dann weiter? Also Sie haben Ihre Bachelorarbeit geschrieben und dann gab es wahrscheinlich auch noch irgendwelche, weiß jetzt, schriftliche Prüfungen, mündliche. Wie ist das noch abgelaufen am Schluss?
Also zum Schluss blieb mir nur noch die Bachelorarbeit. Die ganzen schriftlichen Prüfungen hatte ich schon vor der Bachelorarbeit erfolgreich bestanden. Und während dem Schreiben der Bachelorarbeit habe ich mir natürlich Gedanken machen müssen, so, was machen wir denn jetzt danach? Und dann ist mehr und mehr die Idee gereift, eben was Eigenes zu machen. Der Trainer, der ich schon war in fremden Studios, ist dann mehr oder weniger aus mir rausgekommen und hat dann gesagt, so, ich möchte jetzt mein eigenes Ding durchziehen, ich möchte nicht irgendwelche Vorgaben von oben haben, die mehr oder weniger vielleicht gegen meinen Sinn sprechen, sondern ich möchte einfach genau das machen, was ich möchte und was ich für richtig halte.
Was ich jetzt so raushöre, dass Sie also während dem Studium schon in Studios, jetzt muss man auf das Studium, Studios, in Studios als Trainer gearbeitet haben. Sehe ich das so
richtig? Ja, genau. Ich hab im Endeffekt sofort nach meiner allerersten Trainerlizenz angefangen, in klassischen Fitnessstudios, sage ich jetzt mal, noch zu arbeiten und habe dann mehr oder weniger sehr oft die Arbeitsstelle gewechselt, habe mittlerweile fast alles gesehen, was der Fitnessmarkt bietet, vom klassischen Discounter-Fitnessstudio für sagen wir mal, 5 Euro in der Woche bis zum Premium-Fitnessstudio, die dann auch Sauna- und Wellness-Angebote mit drin haben, über Crossfit-Boxen. Ganz neu natürlich der Trend mit dem Strom, EMS-Training, habe ich auch hinter den Kulissen kennengelernt. Und nachdem ich eben alles gesehen habe, bin ich dann beim Functional Training Studio hängen geblieben und habe da eben den größten Sinn gesehen.
Sie haben gesagt, so eine Trainerlizenz, also Trainer für solche Fitnesssachen, oder was war das für eine Lizenz?
Genau, also es gibt verschiedene Institutionen in Deutschland, die verschiedene Lehrgänge für Trainer anbieten mit den unterschiedlichsten Themen. Der Einstieg für die meisten Trainer läuft eben über die Fitnesstrainer B-Lizenz. Dort lernt man noch so die Grundlagen des Fitnesstrainings, klassisches Gerätetraining, wie weise ich die Leute an den Geräten ein. Und dann ist es bei mir eben weitergegangen, weil ich an einer recht guten Akademie war, die dann auch schon sehr fortgeschritten im Functional Training waren. Dort habe ich mich dann eben speziell fürs Functional Training weitergebildet.
Eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen, weil Sie das gerade erwähnt haben, und ich bin in Ulm mal an so einem Schaufenster vorbeigelaufen. EMS, Elektromuskelstimulation, glaube ich, heißt es, oder Electromuscle Stimulation. Können Sie das mal genauer erklären? Und natürlich würde mich auch gern Ihre Meinung zu diesem EMS interessieren.
Also ganz genau kann ich es natürlich nicht erklären. Ich bin da jetzt kein Experte in dem Bereich. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir ja selber jede Kontraktion im Muskel auch durch Stromimpulse im Endeffekt selber produzieren. Und in der Therapie wurde es schon oft gemacht, dass Leute, die verschiedene Brüche oder ähnliches hatten und ihre Gelenke nicht selber bewegen konnten, durch diese elektrische Stimulation nachhaltig Muskulatur erhalten konnten, damit die Rehabilitation, sobald sie wieder gehen konnten, sobald sie wieder selbstständig sich bewegen konnten, wieder einfacher gefallen ist und sie eben nicht zu viel Muskulatur verlieren. Und diesen Effekt haben sich dann vor ein paar Jahren Leute versucht zunutze zu machen und haben eben diesen elektrischen Widerstand gewählt, um damit klassische Gewichte praktisch zu simulieren.
Ah ja. Okay, also, dann würde ich sagen, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, glaube ich. Und ich denke, wir machen eine kleine Musikpause und danach gehen wir jetzt aber wirklich zum eigentlichen Thema, zu Functional Training und natürlich auch zum Unterschied zum klassischen Training, dass man also jetzt mal so diese Dinge genauer betrachtet. Bei uns zu Gast in der Plattform Ingmar Sommerfeld, und vor der Musik haben wir uns über seine Ausbildung unterhalten, unter anderem auch über seine Erfahrungen in diversen Fitnessstudios. Ja, und dann sind Sie zum Functional Training gekommen. Erste Frage: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zum klassischen Fitnesstraining? Und natürlich, was mich auch interessiert, was hat Sie letztendlich dazu bewegt, sich auf dieses Functional Training Gebiet zu begeben?
Ja, also der Unterschied, der Hauptunterschied, ist im Endeffekt die Betrachtungsweise des Körpers. Also das klassische Fitnesstraining sieht ja mehr oder weniger nur die Muskulatur. Wenn man Bodybuilding-Pläne anguckt, dann gibt es da ein extra Training für die Beine, dann gibt es ein Training für die Arme, für die Brust, für den Rücken, für die Schultern und so weiter. Das funktionelle Training betrachtet den Körper als Ganzes. Viele Bewegungen, also da sieht man, da denkt man nicht an Beine oder Rücken oder Brust, sondern man sieht eine Kniebeuge, man sieht einen Ausfallschritt, man sieht einen Liegestütz. Komplette Bewegungen, die im Endeffekt den ganzen Körper trainieren, wo man nicht einzelne Muskeln braucht, sondern lange Muskelketten, Faszienstrukturen, was mehr oder weniger ein Modewort aktuell ist. Solche Geschichten sind beim Functional Training ganz wichtig. Und dass man eben nicht isoliert nur einen Muskel betrachtet. Und was mich dazu gebracht hat, ist, dass beim Functional Training die Beweglichkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ein Test für Beweglichkeit ist zum Beispiel aus dem Functional Movement Screen eine Tiefkniebeuge. Dabei nimmt man einen Stab, gestreckt, mit gestreckten Armen über Kopf und versucht, sich in eine so tiefe Kniebeuge wie möglich zu setzen. Und den meisten Menschen in der heutigen Gesellschaft wird es wahrscheinlich passieren, dass sie dabei erstmal auf den Po fallen, weil die Sprunggelenke nicht ausreichend beweglich sind. Und da gibt es noch viele, viele weitere Tests. Und bei mir war es eben so, dass ich auch mehr oder weniger auf den Po gefallen bin.
Ja, genau. Ich wollte es gerade fragen, weil Sie haben ja vorher gesagt, das Ergebnis Ihres Beweglichkeitstests war erschreckend.
Genau. Ich bin da dann in dem Fall auf den Po, aber sprichwörtlich gesagt auf die Nase gefallen und habe gemerkt, Moment mal, ich bin sehr, sehr unbeweglich, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und bin dann tiefer in die ganze Materie eingestiegen und habe dann eben aufgehört, meine Arme, meine Beine, meinen Bauch zu trainieren, sondern habe angefangen, großkettige Bewegungen zu üben.
Also mehr oder weniger zunächst mal aus der eigenen Erfahrung raus. Das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Motivation, dass man sagt, okay, ja, ich merke da was und möchte ich weitergeben.
Ja, genau. Also ich muss leider auch sagen, ich habe eine gewisse Leidensgeschichte mit meinem Rücken hinter mir. Und zum Beispiel dieser ganzheitliche Ansatz hat mir geholfen, diese Rückenprobleme in den Griff zu kriegen. Ich habe, wenn man klassischerweise sagt, jemand hat Rückenschmerzen oder so weiter und so weiter, dann sagt man ja, dann trainier deinen Rücken, deine Bauchmuskulatur ist nicht stark genug und so weiter. Und durch mein Fitnesstraining war die Muskulatur aber ausreichend stark und ich hatte trotzdem Schmerzen. Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich eine ziemlich steife und unbewegliche Hüfte habe, und habe dann an meine Hüftbeweglichkeit gearbeitet und siehe da, die Rückenprobleme sind mehr oder weniger weg.
Also auch eine Geschichte, dass Sie Ihre Beweglichkeit, also Sie gemerkt haben, dass die Beweglichkeit nicht irgendwo unzureichend ist und dass das eigentlich die tiefere Ursache für Ihre Rückenprobleme war.
Genau, das war mehr oder weniger eben das, dass die Ursache und Symptom meistens nicht an derselben Stelle liegen. Und das ist dieser ganzheitliche Ansatz, der mir beim Functional Training so gefallen hat und der auch viele, viele Menschen einfach weiterbringt.
Ja, jetzt muss ich mal so meine eigene Leidensgeschichte, also jetzt habe ich es ein bisschen mehr im Griff, aber vor einigen Jahren, ja, da hatte ich also permanent Rückenprobleme und da hieß es, ja, muss halt Rückentraining, so die klassischen, wie Sie gesagt haben, Rückenmuskulatur. Kollege hat mir dann aber gesagt, ja, so gut ist das aber nicht unbedingt, weil wenn die Rückenmuskulatur stärker ist und die Hexe schießt, und das sind ja dann oft so Verkrampfungen, verkrampft, weil der Muskel natürlich auch stärker ist. Noch verkrampft der auch unter Umständen stärker und dann wird es noch schlimmer. Hat er recht? Ist es Blödsinn?
Also ganz Blödsinn würde ich nicht sagen. Man muss eben individuell gucken. Bei jedem liegen die Ursachen woanders. Der eine ist vielleicht zu unbeweglich, der andere hat irgendwo eine Disbalance in der Muskulatur. Das heißt, dass einfach eine Seite zu stark und die entgegengelegene Seite praktisch zu schwach ist. Dadurch ist der Körper aus dem Gleichgewicht, muss irgendwie ausgleichen und das kann eben zum Beispiel zu Rückenproblemen
führen. Kann also durchaus sein, dass es eigentlich, ich habe immer so ein schönes Wort, eine Verschlimmbesserung letztendlich habe.
Ja, genau.
Ja, Rückenprobleme, das ist ja so ein bisschen eine Zivilisationskrankheit. Und jetzt, glaub, da erzählt man nichts Neues. Und jetzt würde mich so ein bisschen was aus Ihrer täglichen Praxis so interessieren. Welche Leute kommen denn eigentlich so zu Ihnen?
Ja, dadurch, dass wir in der heutigen Gesellschaft mehr oder weniger alle sehr viel sitzen, ob wir jetzt in der Schule sind, dort die Schulbank drücken, ob wir eine Lehre in dem Supermarkt machen, an der Kasse sitzen, ob wir studieren, dort auch wieder sitzen, ob wir jetzt gerade hier im Radio wieder sitzen beim Sprechen oder ob wir einen klassischen Bürojob haben. Im Endeffekt sitzen wir einfach zu viel. Und es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass zum Beispiel in Ländern wie Indien, wo die Leute noch viel mehr auf dem Boden sitzen, dass es da deutlich weniger Rückenbeschwerden gibt als hier in Deutschland oder in der westlichen Zivilisation allgemein. Und daher kann man mehr oder weniger darauf zurückkommen, dass tatsächlich Rückenschmerzen irgendwas mit dem Sitzen zu tun haben. Und aus meiner eigenen Praxis heraus sehe ich jetzt auch, dass die meisten Menschen das eben angesprochene Ungleichgewicht haben. Und zwar zwischen Vorder- und Rückseite. Man spricht umgangssprachlich immer von verkürzten Muskeln. Diese Muskeln sind nicht wirklich kürzer, sie sind mehr oder weniger nur stärker angespannt. Und wenn wir jetzt das Beispiel Sitzen nehmen, dann ist ja unsere Hüfte ja mehr oder weniger die ganze Zeit gebeugt. Und der Körper, der passt sich an diese gebeugte Position an. Und dann wird der Hüftbeuger, ganz, ganz vereinfacht jetzt natürlich gesagt, sehr, sehr kurz in Anführungsstrichen oder steht unter einer sehr, sehr hohen Spannung. Und dem steht der Rücken auf der anderen Seite entgegen. Und Hüftbeuger und Rückenstrecker sind Zusammenspieler. Also die machen im Endeffekt die gleiche Bewegung in der Hüfte. Und wenn vorne verspannt ist, dann ist auch der Rücken irgendwann verspannt. Der kann dann mehr oder weniger nichts dagegen machen. Ich spreche jetzt hier wahrscheinlich sehr, sehr wieder ins Detail. Das wird den meisten so erfragt sein. Nee.
Das sind ja oft, also man kann jetzt durchaus, also es gibt ja auch Leute, die wollen manche Dinge ganz, ganz, ganz genau wissen. Und die anderen, ich meine, da kommen wir ja nachher schon noch ein bisschen zur Praxis. Aber erzählen Sie ruhig weiter. Das ist schon interessant. Also auch solche Details. Also im Wesentlichen höre ich jetzt raus, es ist einfach so ein Ungleichgewicht da. Das ist so ein häufiges Problem.
Ja, genau. Also wie gesagt, wie angesprochen, die Hüftbeuger sind sehr, sehr kurz und die stehen in dem Gleichgewicht oder die spielen mit dem Rückenstrecker zusammen. Entgegen die Muskulatur, die dagegen arbeitet, ist die Bauchmuskulatur und die Po-Muskulatur. Die sind oft abgeschwächt und dadurch entsteht eben so ein Ungleichgewicht. Unser Becken kippt insgesamt nach vorne und wir befinden uns mehr oder weniger die ganze Zeit in einem Hohlkreuz. Und daher kommen eben oft Rückenschmerzen dann zustande, weil die Rückenmuskulatur unter einer ständigen Spannung ist, gegen die sie gar nichts mehr tun kann, weil sobald wir vom Stuhl aufstehen, hat sich unser Hüftbeuger so an diese gebeugte Position gewöhnt, dass wir sogar im Stehen sitzen. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Also es ist immer mit Worten schwierig zu beschreiben. Es ist leichter, wenn man es sieht.
Jetzt fällt mir natürlich wieder was ganz spontan ein. Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich drehe jetzt mal den Mikroregler ganz runter, damit wir das Gerumpel nicht hören. Weil ist jetzt kein Gag, sondern wirklich nicht, sondern ich will jetzt, dass wir beide aufstehen. Und das Mikro, das ist das Schöne hier im FreeFM-Studio, das ist an so einem ganz tollen Geigen, das können wir hochstellen. Und dann komme ich so ein bisschen zu mehr praktischen Fragen. Aber können wir machen, oder? Wir stehen jetzt einfach mal auf. So, Mikro drehe ich ab, damit ihr das Gerumpel nicht so hört. So, und jetzt stehen wir. Also eigentlich müsste unsere Stimme natürlich jetzt auch viel offener klingen, weil mich natürlich auch von der Stimme her nicht mehr so da sitzen, so eingeklemmt, könnte ja auch einen Einfluss haben, dass wir jetzt auch vielleicht klarer klingen.
Ja, mit Sicherheit hat das irgendwo einen Einfluss. Also das mit dem Stehen ist auch so eine Sache. Dauerhaftes Stehen führt natürlich auch irgendwann zu den Einschränkungen, die dann eben Stehen macht. Im Endeffekt geht es nur darum, sich wieder zu bewegen. Also nicht 8 Stunden zu sitzen, nicht 8 Stunden zu stehen, sondern immer wieder aufstehen, mal wieder ein bisschen sitzen. Es gibt ja gerade aktuell ganz, ganz viele Schreibtische, die das können, die man verstellen kann. Dann geht es eben darum, dass man nicht eine Position für eine sehr lange Zeit einnimmt, sondern immer wieder die Position wechselt.
Ich merke jetzt gerade, dieses Studio ist eigentlich ganz ideal zum Stehen, weil dieses Mischpult, also für alle, die es nicht kennen, das geht jetzt nicht schräg nach oben, sondern schräg nach vorne, ist eigentlich zum Stehen gar nicht schlecht hier. Ja, Stehen oder überhaupt, jetzt kommen wir mal dazu, also es kommt jetzt jemand und sagt, oh, ich habe dauernd Rückenschmerzen. Wie gehen Sie mit dem vor? Ich nehme an, am Anfang Gespräch, wie läuft das?
Genau, also im Endeffekt läuft es so ab, man macht erstmal eine mündliche Anamnese, man bespricht Vorgeschichte, was hat der Mensch denn für Erkrankungen, Beschwerden, sportliche Ziele, sportliche Erfahrungen schon mitgebracht, auf denen man dann aufbauen kann. Und dann ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich eine gewisse Ahnung habe von dem, wie kann sich dieser Mensch bewegen. Und da gibt es aus den USA einen ganz schönen Test, der nennt sich Functional Movement Screen. Das ist ein Bewegungstest, in dem 7 fundamentale Bewegungsmuster abgetestet werden. Die Bewegungen sind sehr, sehr schwierig einzunehmen. In den verschiedenen Positionen kann man jeweils maximal 3 Punkte erreichen. 7 Tests mal 3 sind im Endeffekt 21 Punkte. Dann wäre man
Super, dann, super, dann könnte man sagen, tschüss.
Genau, und je nachdem kann man dann eben gucken, wo sind die meisten Probleme, wo hat der, bei welcher Bewegung hat der Mensch Schwierigkeiten, und dann gibt es natürlich für jede Bewegung irgendwo Übungen und Bewegungen, die dem Mensch dabei helfen, wieder aus dieser Position, die vielleicht gerade suboptimal ist, wieder eine etwas bessere Position zu machen.
Diese Übung, von der Sie vorher geredet haben, wo sie es auf den Po gesetzt hat, hat die auch zu diesem Screening gehört?
Genau, die gehört auch dazu. Das ist der erste Test. Das ist die Tiefkniebeuge. Das ist eine von diesen 7 Bewegungen.
Die machen wir jetzt aber nicht, weil wir nämlich auch gar kein so ein Stecken haben. Und dann müsste man das Mikrofon da runter tun und nachher haut es mich auch noch hin. Und dann macht es ein Riesengerumpel. Okay, Sie haben dann rausgefunden, wo das Problem, also zumindest vom Körper her bei dem Kunden oder Patienten oder wie soll ich das eigentlich nennen?
Ja. Ja, also Patient ist ja mehr oder weniger eine medizinische Geschichte, deswegen das auf keinen Fall. Man kann es Schüler nennen, weil man ja auch mehr oder weniger was lernt. Oder ja, Kunde, Mitglied, Klient, das sind verschiedene Begriffe.
Die also Patient jetzt nicht so, aber Patient könnte es also schon auch sein, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass spielen solche Dinge eigentlich in der Rehabilitation auch eine Rolle? Wenn mir das jetzt gerade so einfällt, wenn wir jetzt gerade bei dem Begriff Patient sind, dass man sagt, okay, sowas könnte man sich jetzt vielleicht an der Uniklinik vorstellen.
Ja, selbstverständlich. Also es gibt ja auch mittlerweile mehr und mehr anerkannte Therapien, wie zum Beispiel die Osteopathie, die betrachten den Körper ja auch als Ganzes. Und da versucht man dann auch mehr oder weniger den Körper als Ganzes zu sehen, Ursache und Symptome nicht unbedingt im selben Organ zu sehen. Und dann in der Physiotherapie dann natürlich auch durch ganzheitliche Bewegungen. Ich meine, die Kniebeugen werden ja dem einen oder anderen schon ein Begriff sein, und das ist im Endeffekt fast die funktionellste Übung, die es gibt.
Die Leute, jetzt bleiben wir mal bei den Rückenproblemen, die zu Ihnen kommen, haben die spezifische Berufe, dass es vielleicht sagt, okay, das sind die, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, Schreibtischtäter?
Ich denke, im Großteil wird es schon darauf zutreffen, ja. Also mehr oder weniger, ich würde sagen, so 70-80% sind schon so Schreibtischleute.
Und da ist es eben dieses Ungleichgewicht in der Muskulatur zum Beispiel, das Sie vorher so ein bisschen genannt haben. Ja, was machen Sie denn dann eigentlich? Also Anamnese, gut, Sie reden mit denen, Sie machen diesen Screening-Test. Wie geht's dann weiter?
Der Kunde oder Klient entscheidet dann im Endeffekt, ob er in der kleinen Gruppe trainieren möchte oder im Personal Training trainieren möchte. Beim Kleingruppentraining ist man dann bei bis zu 10 Leuten. Da muss man sich dann mehr oder weniger die Aufmerksamkeit des Trainers teilen, sage ich jetzt mal. Mhm. Beim Personal Trainer natürlich, da ist dann eine Stunde lang 100% Aufmerksamkeit für eine Person. Beim Kleingruppentraining ist es so, dass anhand von diesen Bewegungstests jeder 2-3 Übungen bekommt, die er machen kann, um seine Bewegungen zu verbessern. Und ein Training dauert etwa so 60 Minuten, und diese Übungen stehen immer am Ende der Trainingseinheit an. Also die letzten 15 Minuten sind für jeden individuell da, dass wirklich jeder sich in seinem Problem verbessern kann, weil, wie vorhin schon gesagt, ich hatte jetzt mich jetzt auf den Po geworfen bei der Kniebeuge. Der Nächste kriegt vielleicht die Hände hinter dem Rücken nicht zusammen. Der hat dann eher was an der Schulter zu arbeiten. Und so kann man wirklich jeden Einzelnen in seinem individuellen Problem besser machen. Und der Rest der Dreiviertelstunde, nee, der Rest der ganzen Stunde, die Dreiviertelstunde, die ist aufgebaut aus verschiedenen funktionellen Übungen, Ganzkörperkräftigungen, die mit das Ziel haben, natürlich Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer des jeweiligen zu stärken.
Ganzkörperkräftigung, das ist jetzt wieder so ein Stichwort, bei dem ich ja schon gern einhaken würde. Mhm. Wie das dann aussieht, mal klar, wir haben schon gesagt, dass in den gängigen Fitnessstudios, da sind es eben so, ja, ich trainiere jetzt die Muskulatur, ich bin an dem komischen Hantelteil oder was das immer ist. Und bei Ihnen ist ja so ganz Körper-Muskulatur-Training. Und genau diese Art des Trainings, die gucken wir uns nachher an. Radio Free FM, die Plattform. Es geht heute um das Thema Functional Training. Und wer schon ein bisschen länger dabei ist, der hat vorher mitgekriegt, dass der Herr Sommerfeld und ich, wir uns hier so am Mischpult von den Plätzen erhoben haben und jetzt stehen. Zwischendurch waren wir allerdings im Sinne der Abwechslung wieder auf dem Stuhl, zumindest während der Musik. So, jetzt bleibe ich am besten bei diesem Beispiel. Ich möchte jetzt nicht überstrapazieren, aber mir hat es dann doch gefallen. Den Herrn Sommerfeld, den hat es auch mal auf den Po gesetzt. Eines dieser Screening-Methoden hat dann gezeigt, da ist irgendein Defizit da. Und was mich jetzt interessiert, oder nochmal zur Wiederholung, erstmal ganz kurz, was war das jetzt konkret für ein Defizit? Und dann, was natürlich viel interessanter ist, was hilft denn da dagegen?
Also ganz konkret kann man jetzt den Test erstmal beschreiben. Der Test geht folgendermaßen: Man nimmt sich einen Stab, einen Besenstiel zum Beispiel, hält ihn gestreckt über Kopf, nimmt einen parallelen Stand, etwa hüftbreit ein und versucht sich mit gestreckten Armen, die Richtung Decke zeigen, Richtung Decke?
Ja, genau. Ich mache es jetzt mit, aber ich mache es nicht. Ich habe jetzt keinen Besenstiel. Simon, da muss man immer aufpassen. Also Richtung Decke, okay.
Genau, und dann versucht man sich im Endeffekt in eine sehr tiefe Kniebeuge oder Hocke zu setzen. Und wenn man das nicht schafft und dabei im Endeffekt nicht genug Tiefe erreicht oder es probiert, so tief wie möglich zu kommen und dabei eben auf den Po fällt, könnte es zum Beispiel an mangelnder Beweglichkeit im Sprunggelenk liegen. Das kann man dann dadurch feststellen, indem man einen zweiten Test macht. Und zwar erhöht man sich die Fersen. Man nimmt irgendeinen Gegenstand, vielleicht ein Buch oder ähnliches und legt sich das unter die Fersen und versucht das Ganze nochmal. Bleibt man dann auf einmal in einer sehr soliden Hocke sitzen, kann man daraus schließen, mangelnde Beweglichkeit im Sprunggelenk ist der limitierende Faktor für die Bewegung. Und so war es dann im Endeffekt bei mir auch. Mit also erhöhten
auf Fersen. Die Fersen, da kommt dann die hinten noch was drauf.
So. Genau, man nimmt irgendeinen Keil, irgendeine Box, irgendwas, wie man die Fersen minimal erhöhen kann. 2-3 Zentimeter reichen da eigentlich auch schon oft aus. Das ist so die Maßnahme, die man da ergreift.
Probiere ich nachher mal aus, aber erst nachher, weil sonst kann ich unter Umständen nicht mehr moderieren, wenn es mich dann etwas zu heftig eventuell hindeckelt. So, aber jetzt zu der eigentlichen Frage, was macht man dann?
Wenn ich jetzt das Beispiel aufgreifen würde, dann merkt man natürlich, okay, Beweglichkeit im Sprunggelenk eingeschränkt. Dann muss ich gucken, woran liegt es, dass die Beweglichkeit im Sprunggelenk eingeschränkt ist. Und oftmals ist es einfach eine zu hohe Spannung der Wadenmuskulatur. Und dann ist die erste Therapie mehr oder weniger, dass ich meine Wade lockere. Das kann man durch klassische Massage machen. Nur nicht jeder hat unbedingt die Möglichkeiten, sich oft einen Masseur zu leisten. Sich selber massieren ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Variante. Und dafür gibt es dann, was mehr oder weniger in den letzten Jahren stark in den Trend gekommen ist, Faszienrollen. Das sind Schaumrollen, mit denen man sich dann doch wieder selber massieren kann, aber eben nicht mit den Händen, sondern man rollt im Endeffekt über die Wade drüber, sucht sich einzelne Punkte raus. Der es schon mal ausprobiert hat, der wird wissen, wovon ich spreche. Das sind kleine Verklebungen, Muskelverhärtungen in der Wade und versucht, die zu lösen.
Sitzt man da oder liegt man da? Wie geht das? Es sind irgendwelche, ich weiß nicht, Schaumstoffrollen, haben Sie gesagt, aber stehe ich jetzt da?
Genau, man sitzt auf dem Boden, stützt sich mit den Händen auf, legt ein Bein auf die Rolle drauf und rollt dann vor und zurück, sucht sich ein, zwei Punkte und bleibt dann auf den Punkten etwas länger drauf und versucht, die Spannung zu lösen.
Ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Also, weil wie gesagt, wenn man nur Rolle hört, da denkt man, wie mache ich das denn?
Genau, das ist eine Möglichkeit und dann hat man die Muskulatur erstmal gelockert und dann geht es darum, das Gelenk wieder in die Position zu bringen, wo es eigentlich hingehört. Und dann schiebt man mehr oder weniger bei ständigem Fersenkontakt das Knie so weit über die Zehen, wie man es schafft. Und das mehr oder weniger oft, 20, 30, 40 Mal, schön langsam mobilisierend und versucht eben nach und nach die Beweglichkeit wieder zu steigern. Und im besten Fall hat man dann gelockert, mobilisiert und dann verbindet man es natürlich noch mit einer Bewegung, die sich der Körper merken kann, wie zum Beispiel der Kniebeuge. Und nimmt dann den Test zum Beispiel wieder her und geht dann wieder so tief, wie man es schafft, ohne eben auf den Po zu fallen. Und über Regelmäßigkeit, zweimal, dreimal in der Woche, je nachdem natürlich, wie oft man Zeit hat. Und über Wochen hin bessert sich das Ganze dann. Und dann kommt man irgendwann mit Fersen auf dem Boden, ohne Erhöhung, auch ganz runter.
Welche Leute kommen denn da so zu Ihnen? Also mir wird es jetzt mal ab Beruf, ist klar, oder vielmehr sind viele Leute, die sitzen, haben sie vorher bemerkt. Aber wie sieht es altersmäßig aus? So ganz allgemein würde mich jetzt interessieren, wie sieht Ihre Kundschaft, sage ich jetzt mal, aus?
Also es ist im Endeffekt sehr bunt durchgemischt. Es gibt junge Menschen, die da sind, die dann Anfang, Mitte 20 sind. Die Ältesten sind aktuell etwa um die 60 rum. Aber ich denke, wenn ich den Hauptkundenstamm, sage ich mal, hernehmen müsste, bewegt sich alles irgendwo zwischen 40 und 50 Jahren. Das sind dann wahrscheinlich meistens so die Jahre, wo man dann merkt, ich könnte mal wieder was tun, jetzt kommen langsam vielleicht, ich habe den einen oder anderen schon die Kindergedanken, dass man wieder mit kleinen Kindern spielt, die Enkel kommen vielleicht dazu, wenn man jetzt älter wird und dann muss man mit denen plötzlich wieder auf den Boden und merkt, oh da komme ich ja gar nicht mehr so leicht hin und dann sucht man sich sowas.
Und wenn man jetzt sagt, also aufgrund der Sendung, okay, hat vielleicht auch diesen Test gemacht oder macht ihn nachher, wir wissen es ja jetzt, wie es geht. Ich habe mir es jetzt auch gemerkt, ich muss die Arme nach oben strecken mit dem Besenstiel und bemerkt, ja, ist jetzt doch nicht so toll. Wie findet man sie?
Also am besten findet man mich natürlich im Netz, über die sozialen Medien. Da mein Unternehmen heißt Functional Fit. Also funktional mit C, da einfach bei Facebook in die Suche oder bei Google dann noch mit dem Stichwort Ulm mit eingeben, dann findet man mich eigentlich ganz gut oder eben über meinen Namen.
Ja, Herr Sommerfeld, die letzten 5 Minuten sind angebrochen, deshalb meine Standardfrage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
Vergessen zu fragen, im Endeffekt nichts. Was möchte ich noch loswerden? Also egal, welchen Sport man sich aussucht, ich finde, man sollte sich einfach bewegen, man viel bewegen, besonders wenn man einen sehr einseitigen Alltag hat, man viel sitzt. Es muss einem Spaß machen, damit man auch langfristig dabei bleibt. Es bringt jetzt nichts, jetzt irgendwie laufen zu gehen oder sonst irgendwas, weil einem der Arzt langsam sagt, ja, jetzt muss langsam mal was passieren, sondern man sollte sich einfach irgendeine Form von Bewegung suchen, die einem Spaß macht, die man lange durchhält, damit man lange gesund bleiben kann.
Vielen Dank für diese Schlussworte. Das war die Plattform auf Radio Free FM mit Rudi Arnold. Bei uns zu Gast war Sigmar Sommerfeld und es ging um das Thema Functional Training. Vielen Dank, dass Sie da waren. War für mich wieder sehr interessant. Sie haben es auch gemerkt. Ich bin auch aufgestanden, hat mich auch sehr motiviert. Ich hoffe, euch auch.
Ja, danke nochmal. Ich sage auch herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.
Das war die Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon für euch war Rudi Arnold. Tschüss, bye-bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.